Ja, willkommen zur zweiten Folge von Das Gehirn und seine Helfer, Neuroanatomie im Gespräch. Es geht wieder los. Herr Professor Trebel und ich, Anne Kolikowski, wir sind hier. In der ersten Folge haben wir unter anderem über die Einteilung des Nervensystems in peripheres und zentrales Nervensystem gesprochen. Die heutige Folge trägt den Titel Die peripheren Nerven, der Außendienst des zentralen Nervensystems. Herr Trebel, erklären Sie uns nochmal, was damit genau gemeint ist und warum wir es brauchen und das ZNS alleine nicht reicht.
Das periphere Nervensystem, also die Nerven, die unseren Körper durchziehen und damit das zentrale Nervensystem mit der Peripherie verbinden. Wozu brauchen wir das? Das ZNS bekäme ja ohne diese Nerven gar keine Information von der Außenwelt und von der Innenwelt des Körpers und könnte auch nicht nach außen kommunizieren. Also keine Bewegungen auslösen und so weiter. Also in der Quintessenz, das ZNS wäre völlig isoliert, ohne periphere Nerven, ohne peripheres Nervensystem und könnte nicht so arbeiten, wie es arbeitet.
Mhm. Teilt man dann dieses periphere Nervensystem auch wieder in einzelne Gruppen ein oder ist es etwas sehr Einheitliches?
Nein, das ist nichts Einheitliches. Wir teilen das schon ein. Zum Beispiel ganz wichtig einzuteilen in die sogenannten Hirnnerven. Das sind die Nerven, die aus dem Gehirn selbst austreten und in die Peripherie ziehen oder von der Peripherie zum Gehirn. Und in die Spinalnerven, die treten aus dem Rückenmark aus oder in das Rückenmark ein. Und dabei, bei beiden Hirnnerven, Spinalnerven, können wir wieder autonome oder viszerale, wir hatten den Begriff schon erwähnt in der ersten Folge, versus somatische Nerven oder Nervenanteile unterscheiden. Und dabei wiederum können wir unterscheiden sensible und motorische Nerven. Sensible Nerven sind die, die Information zum ZNS hin transportieren aus der Peripherie. Und motorische Nerven sind welche, die vom ZNS in die Peripherie weggerichtet sind. Und bei den motorischen, da können wir auch wieder unterscheiden. Verschiedene Kategorien, somatomotorisch und allgemein und speziell viszeromotorisch. Also gibt viele Einteilungen für das periphere Nervensystem.
Das kann man hören, eine ganz schön diverse Angelegenheit. Wie viele Nerven haben wir Menschen denn eigentlich?
Na, das kommt darauf an, wie man zählt. Wenn man nur die Hauptnerven nimmt, also die, die direkt aus dem ZNS austreten oder sich aus den austretenden Nerven zu einem großen Nerv zusammenschließen, dann sind das über 50. Dadurch, dass wir ja auf jeder Seite haben, sind es schon fast 120. Und wenn wir die eigens benannten Nerven, die sich durch Aufteilung von den Hauptnerven ergeben, mit berücksichtigen, dann sind das schon drei- oder viermal so viele, je nachdem, wie detailliert man aufzählt.
Das staune ich aber schon. Möglicherweise auch der eine oder andere aus unserer Hörerschaft, wie man sich das alles merken kann. Okay, letztlich, das ist natürlich Ihr Job als Mediziner oder Medizinerin, das zu kennen. Dennoch die Nachfrage, gibt es Merksätze oder Eselsbrücken, um diese ja zu erlernen?
Ja, die gibt's schon. Da hat jeder so seine eigenen, die er am liebsten verwendet, aber es gibt sie. Zumindest für die großen Geflechte und Nervengruppen, zum Beispiel eines sogenannten Nervenplexus, wo sich verschiedene Spinalnerven miteinander durchmischen und daraus wieder neue Nerven entstehen. Und es ist oft schwer zu merken, welche Nerven kommen jetzt aus welchem Plexus zum Beispiel. Und da kann es sehr viel Sinn machen, je nachdem, was für ein Lerntyp man ist, kann es wirklich Sinn machen, solche Eselsbrücken zu lernen. Nehmen wir mal ein Beispiel für Äste, also Nerven, die aus dem sogenannten Plexus sacralis entstehen, Nervengeflecht, aus dem dann Nerven für die untere Extremität, für Bein und Fuß abgehen. Das sind fünf verschiedene Nerven, die heißen Nervus gluteus superior, gluteus inferior, cutaneus femoris posterior, ischiadicus, der sich auch wieder aufgliedert, und Nervus pudendus. Und das kann man auswendig lernen, aber es ist eben sehr mühsam. Und dann hilft ein Merkspruch, wo man sagt, wenn ich mal die Anfangsbuchstaben von den Nerven habe, dann kann ich mir das leichter herleiten, weil ich kenne die Nerven an sich, ich weiß nur nicht ganz genau, welche gehören jetzt zu diesem Plexus. Da kann man zum Beispiel diesen Merksatz, den habe ich jetzt dann mal im Buch so beschrieben, der heißt gern geigt Charlie in Paris. Okay. Und das sind jetzt die Anfangsbuchstaben von diesen Nerven. G-G-C-I-P. Na, und das ist also Gluteus superior, Gluteus inferior, Cutaneus femoris posterior, Ischiadicus und Pudendus. Jede kann sich da was Eigenes ausdenken, was für ein Thema ihm ihr dann gut gefällt, aber das hilft schon.
Okay, gern geigt Charlie in Paris. Um das einmal zu lernen, ist doch eine gute Eselsbrücke. Sehr gut. Also, ja, Nerven haben zwei Aufgaben. Sie leiten Informationen bzw. Signale zum zentralen Nervensystem in die Peripherie, aber auch umgekehrt, motorisch und sensibel. Haben bestimmte Nerven immer nur eine oder das andere oder auch immer mal beides im Sinn und können das?
Es gibt Nerven, die haben sowohl sensible als auch motorische Anteile und sowohl viszerale als auch somatische Anteile. Aber es gibt schon solche, die sind so, wie Sie sagen, haben nur eine einzige Kategorie, die nennen wir dann rein somatosensibel oder rein allgemein viszeromotorisch und so weiter. Also da ist dann immer dieses Adjektiv rein vorne mit dabei, dass dann klar ist, der hat nichts anderes, dieser Nerv.
Sehen die anders aus? Gibt es da irgendwelche Unterscheidungen?
Meinen Sie zwischen motorisch und sensibel? Nein, von außen ist das gar nicht erkennbar. Es gibt ganz wenige Ausnahmen von bestimmten Anteilen des viszeralen oder autonomen peripheren Nervensystems ganz nah am Rückenmark. Das sind die farblich so ein bisschen unterschiedlich, das kann man aber vernachlässigen. Ansonsten unterscheidbar sind die nur durch das Wissen um den Verlauf oder an bestimmten, also so dass man einfach weiß, an einer bestimmten Stelle, da kann nur dieser Nerv sein und ich kenne seine Funktion, deswegen weiß ich, das ist ein sensibler Nerv. Aber von der Makroskopie unterscheiden sie sich gar nicht.
Okay. Oft liest man in der Fachliteratur in Ihrem Buch eben auch die Begriffe segmentale und periphere Innervation. Was müssen wir uns denn darunter vorstellen?
Ja, das ist oft schwer zu greifen, diese Unterscheidung. Das ist ein Begriff für Spinalnerven, also alle Nerven, deren Ursprungsfasern, Axone, aus dem Rückenmark entspringen, als motorische oder dort enden, als sensible Spinalnerven. Und der Eintritt und Austritt ins Rückenmark, der ist kontinuierlich. Also entlang der ganzen Länge des Rückenmarks treten Nervenfasern aus, aber die bündeln sich dann an einer Stelle, weil sie müssen ja raus aus der Wirbelsäule, um in die Peripherie zu kommen. Und das können sie nur durch ein Loch, was sich immer zwischen zwei Wirbelkörpern bildet. Das nennt man Intervertebralloch oder Foramen Intervertebrale. Und da, wo sich eine bestimmte Gruppe von Nerven zusammenbündelt, um durch ein Loch zu ziehen, die ordnet man dann einem Segment zu. Das heißt, dieser Nerv führt dann von einem Segment, das nennen wir jetzt von mir aus mal Sakralsegment 1, S1, nur diese Fasern. Wenn die genauso in die Peripherie ziehen und dann auch so enden, dann nennen wir das segmentale Innervation. Sagen wir also, an der Fußsohle sind nur Fasern, Nervenfasern aus dem Rückenmarksegment S1. Und jetzt ist es aber so, Sie müssen sich vorstellen, dass ein paar von diesen Spinalnerven, wenn sie die Wirbelsäule verlassen haben, dann bilden die in der Nähe der Extremitäten, das ist also im Schulterbereich oder im Beckenbereich, bilden die so Geflechte. Dadurch mischen die sich plötzlich von unterschiedlichen Segmenten. Und aus diesen Geflechten, das entwirrt sich dann am Schluss wieder, aber nicht so, dass was da draus hervorgeht, wieder genauso sortiert ist wie vorher nach Segment im Rückenmark, sondern das ist bunt durchmischt. Und so zieht es in der Peripherie und das ist dann so ein peripherer Nerv, wie sagen wir mal der Ischiaticusnerv oder der Nervus femoralis. Und der hat ein eigenes Versorgungsgebiet in der Peripherie. Und das entspricht, weil ja da unterschiedliche Segmente drin enthalten sind, in diesen Nerven, entspricht dann nicht mehr dieser segmentalen Innervation. Auf der anderen Seite, innerhalb des Innervationsgebiets von einem Nerv, Nervus femoralis an der Vorderseite des Oberschenkels zum Beispiel, enden die trotzdem segmental getrennt. Also da enden nicht an einer Stelle dann Fasern aus vier verschiedenen Segmenten, sondern erst die von L1, dann die von L2, dann die von L3 und so weiter. Und so kann man unterscheiden, dass man sagt, wenn ich einen sensiblen Versorgungsbereich habe an der Haut, dann kann ich immer sagen, da gibt es den Streifen, der entspricht einem Segment und dann gibt es dieses Feld, das entspricht einem peripheren Nerv. So ist diese Unterscheidung zu machen. Und das Gleiche gilt für Muskeln, da ist es ganz ähnlich.
Das klingt ja wirklich kompliziert. Kann man sich da auch eine Eselsbrücke bauen? Können Sie irgendein Beispiel nennen?
Also kompliziert bleibt es ja am Anfang immer. Aber wenn man es einmal verstanden hat, und das dauert gar nicht so lange, wenn man sich das in einer Abbildung zum Beispiel verdeutlicht, dann scheint es doch ziemlich einfach. Eine Eselsbrücke kann man sich trotzdem bauen und die hilft auch. Diese Eselsbrücke könnte man für das nehmen, was bei der Plexusbildung passiert und dann zur Differenzierung von peripherer und segmentaler Innervation führt. Da könnte ich zum Beispiel nehmen wir Ihre sportwissenschaftliche Expertise mit in Anspruch, eine Analogie mit Wettlaufmannschaften anführen. Stellen wir uns mal vor, da wären verschiedene Teams mit jeweils unterschiedlichen Farbtrikots. Das wären dann die segmental getrennt aus dem Wirbelkanal austretenden Spinalnerven. Also sagen wir, Trikotfarbe Rot ist Segment S1, Trikotfarbe Blau ist Segment S2 und so weiter. Und alle müssen die gleiche Strecke laufen, zum Beispiel 500 Meter. Die beginnen aber zunächst auf getrennten Bahnen. Auf einer roten, auf einer grünen, auf einer gelben, auf einer blauen Bahn. Und sie laufen auch durch die jeweilige Trikotfarbe getrennt erkennbare Zielportale ein. In ein rotes, gelbes, blaues, grünes Zielportal. Aber nach dem Startschuss, da ist erstmal alles offen. Die können dann auf der Bahn so rennen, wie es am schnellsten geht. Und wie sie wollen. Während dieses Rennens vermischen sich dann die Teams und dann sieht es plötzlich kunterbunt aus. Das wäre dann dieser Plexus. Und dabei bilden sich dann vielleicht auch Gruppen raus. Ne? Da gibt es langsamere, da gibt es schnellere. Das ist doch bei den Wettrennen, glaube ich, häufig so, oder? Dass da vorne welche rausrennen. Das
es ist
dann
ein Wettrennen, klar.
Ja, ist ein Wettrennen. Und da gibt es so eine Spitzengruppe dann, glaube ich, zum Beispiel. Ne? So, die laufen da als Pulk vorne raus. Aber da sind gelbe drin, rote drin, grüne drin. Und das sind die peripheren Nerven. Die haben also Fasern aus unterschiedlichen Segmenten. Wenn sie aber ins Ziel einlaufen, dann muss es wieder getrennt werden. Also das heißt, das gelbe Team läuft durch das gelbe Tor, das rote durchs rote, das grüne durchs grüne Tor. Das heißt, sie enden wieder getrennt segmental, aber der Verlauf in die Peripherie, der ist gemischt.
Okay, ja, vielen Dank für das anschauliche Beispiel. Das hilft vielleicht. Jetzt aber mal so ganz spitz gefragt, muss man das als Arzt, Ärztin denn auch wissen?
Das hilft schon sehr. Also ich würde sagen, das mit den Trikots und der Eselsbrücke und so, das muss man natürlich nicht unbedingt wissen.
Na klar, aber es hilft.
Ja, es hilft. Und das Wissen hilft. Und zwar deswegen, weil es gibt ja Lähmungsmuster oder Läsionsmuster, muss man sagen. Es geht ja meistens um Empfindung, also nicht Lähmung, sondern in diesem Fall Empfindungsausfall mit unterschiedlicher Symptomatik, je nachdem, ob ein Nerv in der Rückenmarksnähe oder im Rückenmark selbst das Segment geschädigt ist oder ob ein peripherer Nerv geschädigt ist. Das macht ja dann, wenn man das einmal unterschieden hat, ein ganz unterschiedliches Läsionsmuster. Das heißt, wenn ich jetzt eine Schädigung in S1 habe zum Beispiel, grüne Trikotfarbe, dann ist die Sensibilität nur in diesem Segment in der Haut ausgefallen und nicht das, was der periphere Nerv, der dieses Segment 1 auch mitführt, noch alles an Innervationsgebieten hat, weil er andere Segmente auch noch mit sich führt. Das ist dann bei der Lokalisationsdiagnostik in der Klinik sehr wichtig. Also Sie haben einen empfindungslosen Bereich in der Haut, sagen wir mal einen Streifen, der so quer über den Oberschenkel zieht. Und dann müssen Sie differenzieren, ist das jetzt das Innervationsgebiet des Nervus femoralis? Dann hat es eine bestimmte Form und Ausdehnung. Oder ist es der typische Streifen, den ich sehe, wenn das Segment L4 geschädigt ist? Und dann weiß ich genau, wo ich weiter suchen muss, um die Ursache zu finden. Deswegen ist diese Unterscheidung so wichtig.
Okay, gut. Ja, und wenn man es mal gerade nicht weiß, dann kann man ja vielleicht auch schnell nachschlagen. Dafür ist das Buch ja da. Jetzt aber nochmal nachgefragt, gibt es denn auch Sachen, die man vielleicht wirklich nicht wissen muss, darf, kann?
Ich finde schon. Also die segmentale Innervation, da sollte man so ein paar Dinge wirklich drauf haben, dann kann man sich gut orientieren, dass man zum Beispiel sich so merken kann, die Bauchnabelebene, da ist so das Segment TH10, also Thoraxsegment 10, oder die Schulter, das Zervikalsegment 4, C4, und so grob dieses Prinzip, dass an der Rumpfwand, das wirklich so schichtenartig untereinander liegt, von TH1 bis TH12 runter, das ist auch nicht schwer zu merken, wenn man einmal die Abbildung gesehen hat. Aber sonst gibt es wirklich viele Details, gerade an den Extremitäten, wie die Segmente da enden. Wenn man damit nicht täglich zu tun hat in der Klinik, muss man das sich nicht unbedingt merken und guckt es einfach nach, wenn man es braucht.
Okay. Der Titel der Folge ist ja der Außendienst des zentralen Nervensystems. Daher nochmal gefragt, wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen Hirnnerven und Spinalnerven?
Die Hirnnerven haben ihren Ursprung aus dem Gehirn, die Spinalnerven aus dem Rückenmark. So einfach ist das eigentlich. Aber es gibt noch ein paar andere Unterschiede. Die Hirnnerven bilden keine Plexus, die gibt es nur bei den Spinalnerven. Diese Plexus, wo sich das so durchmischt, wie diese Trikotfarben, was wir vorhin besprochen haben. Und dann ein weiterer wichtiger Unterschied ist, die Hirnnerven innervieren eigentlich mit einer Ausnahme nur den Kopf und einen Teil des Halses. gibt es nur einen einzigen Hirnnerven, der mit einer viszeralen oder autonomen Komponente darüber hinausgeht, der Nervus vagus, der innerviert auch Brust- und Baucheingeweide. Alle anderen beschränken sich nur auf Kopf und Hals, während die Spinalnerven Rumpf, Extremitäten alleine machen und am Hals durchmischt sich es dann mit der Innervation aus den Hirnnerven.
Kann man grob zusammenfassen, was Hirnnerven für eine Funktion haben?
Ja, grob zusammenfassen kann man es schon, aber es ist recht divers. Also wenn wir uns mal die Sinneswahrnehmung angucken, da gibt es ja sowas wie Berührungsempfindung, also mechanische Reize, die wir wahrnehmen, die gibt es auch in den Spinalnerven. Aber es gibt andere Sinneswahrnehmungen wie Sehen, Hören, Gleichgewichtswahrnehmung, Riechen. Die gibt es eigentlich nur im Kopf und deswegen ist das exklusiv für die Hirnnervenfunktion. Dann gibt es die Innervation von Gesichts-, Mund- und Rachenmuskulatur. Die gibt es auch nur von den Hirnnerven aus. Augenbewegung nur von den Hirnnerven aus. Was wir aber wissen müssen, es gibt einige Nerven, die decken alle diese Funktionen ab. Mhm. Und es gibt andere, die decken nur einzelne ab, wie zum Beispiel bestimmte Augenbewegungsnerven, die nur einen bestimmten Augenmuskel innervieren, rein somatomotorisch. Oder den Zungenbewegungsnerv, der nur Zungenbewegung macht, keine sensible Empfindung, keine Viszeromotorik.
Sprechen wir mal über die Nerven der oberen Extremität. Welche sind da die wichtigsten und wie kann man die einzelnen Schlüsselfunktionen wie für Schulter, Arm und Hand bzw. Finger diesen Nerven zuordnen?
Das können wir hier natürlich nur ganz grob besprechen, aber eine Orientierung können wir geben.
Das ist gut.
Also zunächst mal können wir festhalten, alle Nerven aus der oberen Extremität, die stammen aus so einem Nervengeflecht, wie wir es vorhin skizziert haben. In diesem Fall ist es der Plexus brachialis, der so in der Schulterregion zu finden ist. Den lassen wir jetzt mal außen vor, sonst wird das zu kompliziert. Das kann man mal in Ruhe nachlesen, aber selbst die Leute, die es schon ein paar Mal gelesen haben, sagen, ich bin froh, wenn ich es wieder lesen kann und nicht auswendig hersagen muss, weil der Plexus brachialis wirklich vielfältig ist. Grob kann man sich aber merken, was aus diesem Plexus hervorgeht und welche Schlüsselfunktionen die Nerven haben, die dann da zum Arm und zur Hand ziehen. Und da kann man sich so grob merken, es gibt 8 motorische Nerven aus dem Plexus brachialis, die direkt zur Schultergürtelmuskulatur ziehen. Die muss man nicht alle aufzählen können, aber das Prinzip sollte man sich merken. Es sind rein somatomotorische Nerven, die aus dem Plexus direkt die Schultergürtelmuskeln bewegen. Und bis auf den Nervus axialis, der im Schultergelenk an den meisten Bewegungen beteiligt ist, also insbesondere Abduktion, Außenrotation im Schultergelenk ermöglicht und die Haut um das Schultergelenk herum innerviert, beschränken die sich alle wirklich ganz auf die Schultergürtelmuskulatur. Und dann gibt es zusätzlich 7 Nerven, von denen der Nervus axialis, weil er in seiner Innervation auch auf den Arm übergreift, nicht nur Schultergürtelmuskulatur macht, diese 7, die ziehen dann Richtung Arm und Hand, kommen auch aus dem Plexus, also sind es insgesamt, wenn man so will, 2x7. Und diese 7, die zählen wir jetzt nicht alle auf, aber es wäre gut, wenn man die kennt. Das gehört ein bisschen zum Grundlagenwissen, aber man muss nicht jedes Detail mit jeder weiteren Aufzweigung unbedingt kennen.
Darf ich ja einmal dazwischen fragen, diese 7 Nerven, was Sie jetzt gerade sagten, wann lernt ein Student, eine Studentin das? In welchem Semester geht das los, so rein thematisch?
Also die peripheren Nerven lernt man meistens im Kontext mit dem Präparierkurs als Medizinstudierender. Und der ist in manchen Universitäten im 2. Semester, sehr selten im 1., 2., 3., 4. Semester ist meistens dieser Präparierkurs. Da macht man diese ganz spezifische periphere Innervation in der Regel auch mit.
Okay, also sehr früh.
Eigentlich sehr früh.
Na gut, die 7 Nerven, das wollten Sie eigentlich erzählen.
Ja, also wäre gut, nicht nur für den Präparierkurs, wenn man sie kennt. Und hier gibt es ein paar besonders wichtige jeweilige Hauptfunktionen. Die sollte man kennen, damit man auch den Ausfall erkennt, und wenn der in der Klinik vorkommt. Und dann kann man gleich sehen, wenn dieses Ausfallsmuster da ist, muss es eigentlich dieser Nerv sein, der geschädigt ist. Zählen wir mal kurz auf. Nervus musculocutaneus macht sensibel einen Hautbereich am Unterarm, aber, und daran erkennt man schnell, wenn nicht funktioniert, die Musculus biceps brachii und den brachioradialis. Also ist das der Nerv, der Beugung im Ellbogengelenk ermöglicht. Wenn Beugung im Ellbogengelenk nicht mehr funktioniert, muss man an eine Läsion von diesem Nerv denken. Der Nervus radialis versorgt alle Streckermuskulatur am Unterarm. Das heißt, es ist der Nerv, der Streckung im Ellbogen und im Handgelenk ermöglicht. Nervus medianus. Der versorgt einen ganz spezifischen, sensiblen Bereich im Handbereich, vorne im Handinnenfläche und an den ersten drei Fingern. Aber er ist auch motorisch der wichtigste Nerv für die Beugung dieser ersten drei Finger im Grundgelenk. Wenn die da nicht beugen können, ist es fast immer eine Nervus medianus-Problematik. Und dann schließlich nennen wir noch den Nervus ulnaris. Der hat neben seinem spezifischen sensiblen Versorgungsgebiet im Handbereich, das ist mehr dann so der Kleinfingerbereich, den der versorgt, hat der auch entscheidende Bedeutung für die Beugung und Oppositionsbewegung des kleinen Fingers. Opposition heißt also, der kleine Finger bewegt sich Richtung Daumen und für die Beugung der Finger in den Endgelenken, also wenn man was greifen will oder so. Mhm. Und nur an diesen paar Beispielen, das waren jetzt vier Stück, kann ich ziemlich deutlich erkennen, dadurch, dass sie so eine Schlüsselfunktion für die Arm- und Handbewegung haben, wenn diese Funktion ausgefallen ist, kann ich mit einiger Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass ich mal nach diesem Nerv gucken muss, ob der noch funktioniert.
Okay, das werden wir sicherlich noch in den Fallbeispielen vielleicht uns nochmal anschauen als Möglichkeit, wie man sich das denn anschaut. Genau, ja, jetzt war das zwar schon viel, aber dennoch würde mich interessieren, wie sieht es denn mit der unteren Extremität aus?
Ja, da ist es nicht weniger komplex, die ist ja noch größer, also da haben wir mindestens so viel Nerv. Alle Nerven aus der unteren Extremität, die kommen aus dem Plexus lumbosacralis. Und den kann man in Plexus lumbalis und Plexus sacralis einteilen. Da hatten wir ja schon beim Plexus sacralis vorher die Eselsbrücke mit dem geigenden Charlie in Paris. Und es gibt ganz viele Nerven, die aus diesem Plexus lumbosacralis hervorgehen. Und dann zählen wir mal die allerwichtigsten auf, auch hier nur orientierend. Ne? Können wir nicht detailliert bleiben. Der Nervus obturatorius, der macht eine Adduktion im Hüftgelenk, also das heißt, er zieht den Oberschenkel Richtung Körpermitte. Wenn wir die Beine übereinander schlagen zum Beispiel, geht das nur mit dem Nervus obturatorius. Den Nervus femoralis, den kennt man eigentlich, der beugt im Hüftgelenk und streckt im Kniegelenk. Den kennen wir, wenn wir den Kniegelenksreflex überprüfen zum Beispiel. Den Nervus ischiadicus mit seinen zwei Hauptkomponenten, den Nervus fibularis und den Nervus tibialis. Der Nervus fibularis ist besonders wichtig für Fuß- und Zehengelenksstreckung, Extension und Pronation, also die Hebung des Fußinnenrandes nach oben. Der Nervus tibialis macht genau das Gegenteil. Der senkt, also der beugt im Fußgelenk und beugt auch in den Zehengelenken. Die Sensibilität am Fußrücken macht der Nervus fibularis, an der Fußsohle der Nervus tibialis. Also das ist schon etwas holzschnittartig, aber für die Orientierung und zu merken ist schon mal ganz gut. Da kommt man in der Klinik schon mal recht weit, wenn man diese Grundfunktionen kennt.
Die sind ja auch sehr wichtig. Und wenn man es dann im ersten, zweiten Semester lernt, hat man ja noch viel Zeit, das weiter zu vertiefen.
Ja.
Also die Nerven haben ja zum Teil wirklich komplizierte Verläufe, wie wir es gerade schon gehört haben, und verzweigen sich bzw. geben Äste ab zu bestimmten Organen oder Bereiche, um diese zu innervieren. Da dann eben die erneute Frage, was muss ich mir denn so als Student, Studentin oder auch spätere fertig ausgebildete Medizinerin oder Mediziner merken? Also muss man sich das wirklich merken für die praktische Anwendung in der klinischen Medizin oder vielleicht mal ganz spitzfindig gefragt für den einen oder anderen Studenten, Studentin nur für die nächste Klausur?
Also für die nächste Klausur muss man sie tatsächlich alle kennen.
Okay.
Aber vieles davon vergisst man auch wieder, ja. Und die Prinzipien, aber die sollte man behalten. Mhm. Es ist natürlich ideal, wenn man auch mehr Details kennt. Es spart einfach Zeit hinterher. Man kann natürlich sich im Grunde genommen alles an einem jeweilig vorliegenden klinischen Fall dann nochmal anfangen anzueignen an Wissen, aber dann kommt man ja nie voran.
Ja.
Das heißt, je mehr man so direkt an Wissen abrufen kann, desto schneller geht's in der Diagnostik auch. Aber es reicht wirklich für die Orientierung, reicht ein grobes Muster. Ne? Also nicht jede kleine Endaufzweigung des Nerven muss ich mir merken, aber ich muss wissen, dass er welche hat. Und dass deswegen Läsionsmuster unterschiedlich aussehen können, je nachdem, in welcher Höhe der Nerv geschädigt ist. Ob jetzt ein Nervus medianus im Handgelenk geschädigt ist, bei Karpaltunnelsyndrom zum Beispiel ein ganz häufiges Phänomen, oder ob er in Höhe des Ellenbogens geschädigt ist, bei einer Ellbogenverletzung oder so etwas, macht vom klinischen Bild, was da entsteht, einen großen Unterschied, weil einfach entweder vorher schon oder danach erst irgendwelche Abzweigungen abgehen, die bestimmte Funktionen ausüben. Es kann also schon helfen. Aber alle Details muss man sich nicht merken, merke ich mir auch nicht, sondern da gibt's diese schönen Tabellen, haben wir im Buch auch, so reingebracht, wo man wirklich sehen kann, in der Höhe gibt er das ab, in der anderen gibt er was anderes ab. Und dann kann man sehr schnell folgern, wie die funktionellen Zusammenhänge sind, je nach Höhe des Nervs.
Okay. Gibt es denn eigentlich auch Krankheiten, die nur einzelne Nerven betreffen oder auch, und auch Krankheiten, die mehrere oder sogar alle Nerven gleichzeitig betreffen?
Es gibt beides tatsächlich. Also einzelne Nerven sind am häufigsten bei mechanischen Schädigungen, ne? Zum Beispiel Unfälle, Operationen, Tumoren, die irgendwo wachsen, auf den Nerv drücken. Wenn es mehrere Nerven gleichzeitig sind, dann heißt das Polyneuropathie. Und diese Polyneuropathie, die ist häufig eher bei toxischen Einflüssen zum Beispiel. Ne? Das gibt es bei bestimmten Chemotherapeutika, das gibt es bei Alkoholikern. Es gibt es als Begleiterkrankung bei Stoffwechselkrankheiten wie Diabetes oder bei immunologisch entzündlichen Krankheiten gibt es das auch, dass bestimmte Nervenstrukturen, manchmal sind es die Axone, manchmal sind es die Nervenscheiden, die angegriffen sein können. Und dann gibt es natürlich auch noch als ganz eigenständiges Krankheitsbild die Polyneuropathie, die man ohne fassbare Ursache dann irgendwie einfach diagnostiziert.
Okay. Ja, also vielen Dank. Da hatten wir jetzt einen sehr intensiven Einblick in das Kapitel 2 des Buches zum Thema peripheres Nervensystem. Es gibt sicherlich noch viel, viel mehr da nachzulesen, nachzuschlagen, zu lernen. Von daher laden wir Sie herzlich ein, einfach sich dieses Kapitel nochmal anzuschauen. In dem dritten Kapitel, also in der nächsten Folge, geht es worum?
Da wollen wir mal auf das Rückenmark gucken. Das Rückenmark ist das erste ZNS-Kapitel, das wir bearbeiten, folgen dann ja weitere. Und am Rückenmark kann man sehr schön die Prinzipien erstmal verstehen, wie das ZNS eigentlich arbeitet. Nach oben hin wird es dann immer komplexer. Deswegen fangen wir mit dem Rückenmark an.
Okay, jetzt haben wir ja das ganze Buch mehr oder weniger noch vor uns. Also die ersten beiden Kapitel haben wir geschafft. Haben Sie denn eigentlich auch ein Lieblingskapitel?
Eigentlich mag ich alle Kapitel gerne, weil wenn man sich eindenkt, wird das, egal in welchem Themenbereich man dann ist, immer sehr, sehr faszinierend. Aber ich würde sagen, es gibt vielleicht ein Kapitel, das ist das Großhirnkapitel, das neunte Kapitel. Da tut sich am allermeisten in der Wissenschaft, da ist es am aufwendigsten, das alles zu sichten, am aufwendigsten auch auszuwählen, was ist wirklich wichtig jetzt für das, was hier zu vermitteln ist. Und diese Komplexität dann abzuschichten und um irgendwie gut zugänglich zu machen. Da muss man besonders hart arbeiten. Und es ist auch das längste Kapitel. Also immer, wenn ich das geschafft habe, egal bei welcher Bearbeitungsstufe, dann stellt sich immer große Erleichterung ein. Aber ich mag es auf diese Weise trotzdem auch besonders gerne.
Okay. Bearbeiten Sie das dann in Ihrer Neuauflage immer als erstes oder irgendwo so mittendrin?
Eisern der Reihenfolge nach und es kommt mittendrin.
Sehr gut. Ja, dann machen wir eisern der Reihenfolge auch beim nächsten Mal weiter mit dem Kapitel 3 zum Rückenmark. Für heute haben wir aber erstmal das Kapitel 2 geschafft. Liebe Hörerinnen und Hörer, bleiben Sie also dran. Lassen Sie sich inspirieren und faszinieren von uns und der Neuroanatomie. Danke, dass Sie dabei waren bei der Folge zum peripheren Nervensystem des Podcasts Das Gehirn und seine Helfer – Neuroanatomie im Gespräch. Neuroanatomie, Struktur und Funktion wurde von Professor Trebel geschrieben und erscheint im Elsevier Verlag. Der Podcast, Redaktion Professor Trebel und Anne Kolikowski, Produktion Toni Bieler und Timian Hopf.